Und heute ist die Lagune gegenüber Ereignissen sehr fragil. Selbst bei geringerem Nitrateintrag ist der Schaden nun viel größer, sagt Julio Mas, ehemaliger Direktor des Meeresforschungsinstituts in Murcia. Aber noch gibt es Hoffnung, dass die Lagune zumindest teilweise wieder ihren früheren Zustand erreicht. Dafür müssen aber all die Maßnahmen und Gesetze, die in den vergangenen Jahren beschlossen wurden, auch endlich umgesetzt werden, so Mas. Dass die Lagune nun rechtlich Personenstatus hat, bewertet der Biologe positiv. Es ist Ausdruck einer Veränderung unserer Sichtweise auf das Leben. Aus historisch-philosophischer Perspektive ist das sehr bedeutend. Verfall eines beliebten Tourismusorts. Mit einem Stock reißt Rocío García den grünen Algenteppich auf, der links und rechts eines Kanals das Ufer bedeckt. Eine schwarze, übelriechende Masse kommt zum Vorschein. Das ist totes Algenmaterial, das von Bakterien zersetzt wird, die Schwefel freisetzen, erklärt García, die sich für die Rettung des Mar Menor einsetzt. Ganze Strände sind von den Phänomenen betroffen. Baden sei an diesen Stellen nicht ratsam, merkt die Chemieingenieurin an. Regelmäßig wird die Schicht abgebaggert und die stinkende Masse in Containern abtransportiert. In der angrenzenden Siedlung stehen viele Häuser zum Verkauf. Touristinnen meiden San Pedro del Pinatar wegen der Algenpest. Nachdem die Lagune 2019 gekippt ist, protestierten 50.000 Menschen. Landesweit wurde über das Desaster berichtet. Trotzdem sei danach nichts passiert, sagt García. Über Facebook hat sie Carol Rivière und andere Gleichgesinnte kennengelernt, die nicht untätig bleiben wollen. Wir dokumentieren illegale Wassereinleitungen, nehmen Wasserproben. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Anzeigen ich erstattet habe, sagt García. Sie ist skeptisch, dass der neue rechtliche Status dem Mar Menor noch helfen kann. Jetzt haben wir dieses Gesetz, aber das Mar Menor wird weiter verschmutzt, zeigt sie sich enttäuscht. Naturrecht als logische Folge. Gemeinsam mit Rivière und vielen anderen gehörte García zu den Triebfedern des Volksbegehrens für die Anerkennung des Personenstatus der Lagune. Die Rechtsphilosophin Teresa Vicente von der Universität Murcia ist die Autorin des Gesetzestextes, dem das spanische Parlament am 21. September 2022 mit großer Mehrheit zugestimmt hat. Bevor das Gesetz greift, fehlt noch eine Verordnung, die festlegt, wie die gesetzlichen Vertreterinnen des Mar Menor ausgewählt werden. Wir sind auf einem guten Weg, sagt Vicente der Voz, gegenüber zuversichtlich. Zunehmend gewinne eine ökozentrische Konzeption des Rechts Raum. Bisher stand der Mensch im Mittelpunkt der Rechtsordnung, die nun um die Umwelt erweitert wird, sagt sie. Die Entwicklung des modernen Rechts ging im 20. Jahrhundert mit der Inklusion neuer Subjekte in den Rechtsbereich einher. Frauen, Kinder oder soziale Klassen wurden zu Rechtssubjekten. Die Fortsetzung dieser Logik bedeutet, die Natur als legales Subjekt anzusehen, was im Rechtsbereich jedoch zu großen Diskussionen und Herausforderungen führt. Federführend bei diesen Entwicklungen ist dabei nicht etwa der Westen, sondern Staaten, in denen indigene Gesellschaften leben. Als erstes Land schrieb Ecuador 2008 die Rechte der Natur in der Verfassung fest, ausgedrückt durch das Konzept der Pachamama, Mutter Erde, des Quechua-Volkes. In Neuseeland fanden nach Jahrhunderten kolonialistischer Unterdrückung die Lehren der Maori 2016 Berücksichtigung, als dem Fluss Whanganui Persönlichkeitsrechte verliehen wurden. Doch Persönlichkeitsrechte für die Natur sind keine Garantie dafür, dass sie auch respektiert werden. In Ecuador wurden über 40 Klagen im Namen der Natur erhoben, die Hälfte davon gewonnen. Leider führte dies nicht immer zu einer messbaren Verbesserung des Wohlbefindens der Natur, schreiben die Juristinnen Laura Burgers und Jessica Den Oter in ihrem Buch «Das Meer klagt an». Ecuador ist nach wie vor von der Rohstoffindustrie abhängig und die Verfassungsänderung hat die Umweltbedingungen nicht wesentlich verbessert, so das ernüchternde Fazit. Ob die Persönlichkeitsrechte für das Mar Menor die Rettung bedeuten, wird sich schon bald zeigen. Das war jetzt ein bisschen ein ausführlicher Artikel, aber ich habe irgendwie gefunden, es ist alles mega wichtig und auch so, dass irgendwie jetzt, dass man auch mal so ein bisschen checkt, okay, wie passiert das überhaupt, dass es kippt oder mit den Algen. habe ich jetzt auch so mega krass gefunden, weil ich gerade in Italien war, wo auch mega krass viele Algen hatte und es auch so mega gestunken hat und es mir so eingefahren ist, so, okay, wenn nachher die Algen einfach so das ganze Meer bedecken und einfach so die katastrophale Vorstellung und das passiert jetzt an dem Ort auch. Es passiert ja wie schon auf mega vielen Orten.
Ja, danke vielmals fürs Vorlesen. Ich habe es sehr spannend gefunden. Irgendwie auch noch spannend, so sich zu überlegen, eben so die Rechte einzuführen, dass das auch recht eine abstrakte Massnahme ist, sozusagen. Es ist wie, passiert vor allem im Kopf so vielleicht dann etwas, aber praktisch in der Umsetzung ist es überhaupt nicht gesagt, dass dann sich wirklich etwas ändert. Und eben, man kann zwar klagen, aber klagen kann man ja erst, wenn etwas schiefgegangen ist, blöd gesagt. Also,
ja.
Das heisst, es ist eigentlich nicht, nicht präventiv, sondern es tut eigentlich sich immer beziehen auf etwas, was schon passiert ist oder was schon Schaden angerichtet ist. Und eben auch so die Frage, so, ist es eigentlich zu spät, so etwas jetzt zu machen?
Ja, ich finde auch so krass, wie sie wie beschreiben, okay, wenn es wie einmal gekippt ist, dann braucht es nur noch mega kleine Sachen. Also es muss dann gar nicht so eine krasse irgendwie Hitzewelle oder so kommen, dass es wie wieder in diesen Zustand zurückgeht.
So sensibel ist sozusagen.
Das ist irgendwie auch mega krass. Aber ja, und das mit den Rechtssubjekten und so, glaube ich, ist es mega abstrakt. Aber gleichzeitig ist es ja auch irgendwie ein wichtiger Schritt, um auch dann, sagen wir jetzt, Firmen oder so irgendwie in... Also, dass die mit Rechenschaft ablegen auch, glaube ich, ist schon...
Nein, voll. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, aber mehr einfach so eben im Vergleich zu eben der See ist jetzt sozusagen am Kippen und dann ist das Gesetz halt etwas, was in einem Gesetzesartikel drin steht und hat noch keine reale Auswirkung sozusagen. Aber natürlich gibt es einem sozusagen die Möglichkeit, nachher auch Rechtsschritt einzuleiten. Ja, spannend. Danke vielmals. Ich finde es auch immer mega cool, wenn wir wieder Bezug nehmen auf Sachen, die wir schon mal besprochen haben.
Ja, voll. Ich glaube, ich habe eben dort, wo das eingeführt wurde, ist letzten Herbst, das mitgebracht.
Ja, ich weiß nicht genau, wann das war, aber ich weiß, dass du das schon mal erzählt hast. Dass das,
Und wir haben ja auch schon mal sonst über Persönlichkeitsrecht von der Natur.
Ja, ich glaube, jetzt mal im Wald
mitgebracht aus Kolumbien oder so, glaube ich, oder Ecuador auch. Also,
ich glaube, es ist im Regenwald gegangen. Aber ich weiß jetzt gerade auch nicht mehr, welche Nation.
Ja,
wir hören noch mal ein Lied. Jetzt haben wir viel zugelassen. Bevor wir aber das Lied hören, habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Und zwar habe ich einen Gruß zugeschickt bekommen. Speziell für dich, von einer Hörerin. Okay. Soll ich dir einen Morgengruß ausrichten von der Andrea?
Danke vielmals. Dann würde ich sagen, dann widme ich dir das nächste Lied. Es ist Orquestrada Oshala Teveya und es bringt so ein bisschen Sommerfeeling da auf Zürich, wo leider die ganze Zeit
nach dem kurzen Vorgeschmack müssen wir uns in der Musik wiederholen.
Fechadas em caixinhas, contra mim, contra ti, contra lá, contra os dias que passam a meu lado. Tenho dores fechadas em caixinhas, contra aqui, contra ali, contra cá, que me dizem estou aqui, estamos lá. Contra mim, contra ti, contra lá, contra os dias que passam a meu lado. Tenho dores fechadas em caixinhas, contra aqui, contra ali, contra cá, mas que me dizem estou aqui, estamos lá. Thank you.
Ja, das war Oshala Tevea von Orchestrada. Gewesen. Und ich habe auch noch einen Gruß bekommen für dich, Natalia, von Andrea.
Nein, so gut. Danke vielmals.
Das freut uns natürlich sehr.
Lasst uns gemeinsam Kämpfe verbinden und Isolation durchbrechen. Hilf uns dabei, unser Crowdfunding läuft. Spende jetzt auf studiobus.lora.ch und hilf uns, Stimmen von der Straße direkt zu teilen.
Top Jingle, wirklich mit dem Burner-Lied.
Mein neues Lieblingslied im Moment.
Voll cool, ja, ihr habt es gehört, das Crowdfunding ist immer noch am Laufen. Wir haben bis jetzt erst Moped mit Megafon erreicht, aber das haben wir schon über 5'000. Ja. Aber wir wollen natürlich zu unserem fancy Traumbus gelangen.
Und mindestens noch zum Punkrock-Studio-Bus, aber fancy wäre natürlich noch besser. Also macht alle mit, spendet etwas, es gibt mega coole Goodies zum Auswählen. Zum Beispiel mein Lieblingsgut ist, dass man kann in der nächsten Demo mitfahren in unserem Studiobus, wenn wir ihn dann haben.
Nice.
Und so ganz viele verschiedene Sachen könnt ihr euch anschauen.
Auf studiobus.lora.ch. Wochenhit. Abrupt hört das auf.
Die letzten beiden können wir noch ein bisschen optimieren am Schluss.
Genau.
Ja, ich habe zwei Tipps für euch dabei. Vielleicht gerade als erstes, der sich ein bisschen sich auch anlehnt an das, was du vorher erzählt hast. Nicht ganz, aber auch als Wort von Resilienz wieder mal. Habe ich einen Tipp für euch. Wir haben ja da schon mal länger über das Thema Resilienz geredet und einen Artikel über das vorgelesen. Und jetzt seither kommt es auch immer wieder vor. Und jetzt habe ich gerade gesehen, dass die neue Sternstunde Philosophie eben zum Thema Resilienz diskutiert wird. Und zwar ist es ein Gespräch mit dem französischen Neurologen und Psychiater Boris Cyrulnik, wo sich vertieft mit dem Thema eben auseinandersetzt, vor allem eben von einer neurologischen und psychologischen Seite. Er ist jetzt 85 und hat selber, als er noch ein kleines Kind war, ein grosses Trauma erlitten. Als er 5 war, sind seine Eltern deportiert worden und im Konzentrationslager von Auschwitz umgebracht worden. Und er selber hat sich eigentlich nur per Zufall können retten, hat sich können verstecken und dann können flüchten und hat von irgendwie 1'000 eingesperrten Leuten haben 2 überlebt und er war jemand davon gewesen. Und genau, also das frühe Trauma hat nachher natürlich sein Leben geprägt und auch seine wissenschaftliche Forschung als Neuropsychiater und er war dann auch Professor gewesen in Toulon. Und sie redet eigentlich genau, sehr spannend habe ich gefunden, so über die Funktion von der Sprache in der Bewältigung von Traumata. Mal wieder sehr spannend, sich so mit der Sprache auseinandersetzen. Dass es so wichtig ist, können sich sozusagen auch zu artikulieren, eine Sprache gelernt zu haben, richtig, können sich ausdrücken, eben um auch eine Resilienz können erlangen. Und auch ja, wird darüber diskutiert, was für Faktoren dazu beitragen, dass jemand vielleicht eher resilienter kann werden oder eben weniger. Und auch so die sozialen Kontakte, die mega wichtig sind. Also ja, es ist auch so ein bisschen Sternstunde-Philosophie.
Philosophisch.
Genau, kann man sich gut mal anschauen.
So cool, ja, das würde ich sicher machen. Also ich finde wirklich auch mega interessant und das haben wir wirklich auch ein paar Mal gehabt, eben, wie man über die Sachen redet oder eben, ob man auch kann, durch Humor die Distanz schaffen und dann, das äußert sich ja alles eigentlich durch Sprache, oder?
Voll, also.
Aber irgendwie finde ich es auch schwierig, weil es gibt ja auch wie Leute, die nicht so eloquent sind und dass man vielleicht auch würde Weg finden, wie man die kann unterstützen, dass man vielleicht auch, keine Ahnung, Sachen kann ausdrücken mit dem Körper oder wie so ein bisschen andere Herangehensweisen, die halt nicht so verkopft sind, schon auch immer mega wichtig sind.
Also ich glaube, jetzt in dieser Diskussion geht es weniger darum, ob man jetzt mega eloquent ist oder nicht, sondern vor allem auch mega fest um frühkindliche Prägungen. Mhm. Also wie hat man auch gelernt, zu kommunizieren zum Beispiel. Also jetzt
in
nicht
Bezug
unbedingt
auf
in einer akademischen Eloquenz oder so, sondern ja, halt einfach, wie sie können sich ausdrücken, genau. Und halt eben, genau, die spielen Faktoren nachher genau auch so eine Rolle, wie Wohlstand oder hat man Zugang zur Bildung gehabt, vielleicht früher oder nicht, oder die Eltern, oder haben die können rum sein oder nicht, haben die einem eine sichere Bindung sozusagen mitgeben, schon als Kind oder nicht, also genau, so Sachen. Ja, und der zweite Tipp habe ich aus dem Antira-Newsletter entnommen. Und habe das gestern auch gerade kurz geschaut. Und zwar ist das ein Doku, das heisst «Die Erfindung des Rassismus in Farbe».
Okay.
Und die kann man auf Arte schauen. Und das ist recht spannend. Es geht um einen Fotograf, den Robert Lohmeier, der 1907 bis 1909 ganz am Anfang von der Farbfotografie, also das sind wirklich die allerersten Farbfotos, die gemacht werden konnten, ist er sozusagen als Pionier, als Deutscher ins sogenannte damals Deutsche Afrika gegangen und hat sozusagen den Auftrag gehabt, zu dokumentieren, also die deutsche Kolonie zu dokumentieren, aber natürlich eben mega fest mit einer politischen Aufgabe dahinter. Sozusagen. Es ist darum gegangen, wirklich so den Höhepunkt vom Imperialismus sozusagen
festzuhalten.
Ja. Und dann ist mega spannend, eben anhand von diesen Bildern, was dort transportiert worden ist für das Bild. Also es ist dann irgendwie so in Anführungs- und Schlusszeichen die friedliche Wilde porträtiert worden in so einer paradiesischen Landschaft und eben so die Kolonie ist mega fest als eine Idylle dargestellt worden, auch um das sozusagen schmackhaft machen den Leuten in
damit
Deutschland.
Damit sie dort hingehen, oder? Ja.
Genau. Und halt ganz klar irgendwie Krieg, Krankheit, Hunger und Tod sind in diesen Bildern überhaupt nie vorkommen. Also es ist so ein völlig verfälschtes Bild eigentlich von der Kolonie, vom Imperialismus transportiert wurde und
wirklich zum Leute anwerben, ja, halt Werbefoto.
Genau, es ist eigentlich so eine Werberealität entstanden anhand von diesen Fotos und das sind aber Bilder, die bis heute eigentlich halt noch mega fest weiterwirken. Also das sind wirklich die, die das so fest prägt haben, am Anfang die Wahrnehmung von dem afrikanischen Kontinent.
Als Paradies auch ein bisschen, oder so das unberührte Natur und bla bla bla.
Ja,
oder?
So ein bisschen ein Sehnsuchtsort irgendwie auch, aber ganz klar trotzdem eben so mit dem Wissen, trotzdem, dass man als weißer Mensch in den damaligen Denkstrukturen irgendwie dann überlegen ist. Mhm. Also so, oder eben so die Wilden dann dargestellt worden sind, als dass man, also ja.
Und wo kann man denn den schauen?
Auf Arte.
Und wie heisst er, zum nochmal?
Er heisst «Die Erfindung des Rassismus in Farbe».
Okay.
Ich habe es irgendwie wirklich noch recht spannend gefunden, auch mal so eben über die Bildsprache sozusagen nachzudenken, wo da
kreiert worden ist.
Kreiert worden ist, genau.
Oh, mega spannend. Ja, ich hätte sonst auch noch einen Tipp vom Theater. Ich bin nämlich schauen, «Ödipus Tyrann» im Schauspielhaus, inszeniert von Nicolas Stehmann. Und es war mega, mega gut gewesen. Also ich sage nur so viel, es sind wie einfach zwei Frauen auf der Bühne und sie empfehlen einem voll in die sinnliche Welt vom Theater. Also ich habe mega lange schon immer gehabt, dass ich so eingetaucht bin und sie sind eigentlich wie mit dem Originaltext, also original auf Deutsch, mit der deutschen Übersetzung von Ödipus arbeiten sie. Und aber es hat auch immer wieder mega Aktualitätsbezüge, die aber voll nicht so gesucht sind. Also einmal wird das doch im Theater so mega gesucht, so, aber man muss das jetzt irgendwie die heutige Zeit transportieren und das ist überhaupt nicht so. Und sie zwei sind wirklich einfach mega krasse Schauspielerinnen und sind so krass performen auch, also die Mimik, die Körperhaltung, wie sie reden, das ist wirklich so mega krass. Und was ich auch cool gefunden habe, es wird mega mit dem Raum gespielt. Also es ist wie so in dem klassischen, also im Pfauen, so in dem klassischen Raum mit dem Kronleuchter und den roten Stil. Und es wird wirklich so der Raum auch bespielt. Also es ist mega cool. Und es läuft noch ein paar Mal im Schauspielhaus, nämlich noch im Juni 3 Mal. Also gehen Sie schauen, Ödipus Tyrann im Schauspielhaus.
Ja, cool. Ich habe gerade auch noch mal in dem Fall einen Tipp. Gerade anschliessend würde ich sagen, es ist so ein bisschen Tipp und Agenda vereint. Ich bin am Sonntag auch ein kleines Theater schauen. Jetzt nicht auf der offiziellen Bühne von Zürich gespielt, aber es ist in Rikon gespielt worden, im Winterquartier von Pipistrello. Und es ist aber, also hat eigentlich nicht mit dem Pipistrello so, außer mit der Örtlichkeit. Und zwar ist das Theater genannt «Me, Myself and I» von der Compagnie Bouffe Papier. Und das ist eine Soloproduktion von einfach einer Schauspielerin, von der Franziska Hobby, die dort alleine auf der Bühne ist auch. Oh, und cool. Es war wirklich so auch krass gewesen, weil ich wirklich dachte, wow, eine Person, die über eine Stunde lang einfach auch so verrückte Rollen die ganze Zeit einnimmt. Es geht so wie so um eigentlich drei Persönlichkeiten, die in einer Person sozusagen vereint sind und auch irgendwie um ihre Existenz irgendwie kämpfen, jeweils so ein bisschen und gleichzeitig auch dieser Person das Leben zur Hölle machen und gleichzeitig auch alle eben in ihr drin sind und es ist wirklich sehr unterhaltsam und es ist so ein clowneskes Kabaretttheater.
Es ist eh mega krass, finde ich, wenn es weniger, ich habe das Gefühl, auch wenn es weniger Leute, also weniger ist einmal wirklich mehr, oder?
Ja.
Also weil die einzelnen Leute dann auch so alle ihre Facetten können so zur Schau stellen und irgendwie so ausdrücken. Es ist irgendwie einmal fast krasser, als wenn wir jemand wenn immer in einer Rolle.
Aha, yeah.
Oder wenn wir halt eine Person pro Rolle ist, ist das, kommt das weniger zum Vorschein, oder?
Ja, es ist so beeindruckend. Wirklich. Ich bin wirklich so beeindruckt am Schluss. Ja, jedenfalls, sozusagen, also das Stück heisst Me, Myself and I und ist die Solo-Produktion von der Compagnie Bouffe-Papier, das kann man mal nachschauen. Die haben verschiedene Stücke auch, wo man kann schauen kann. Jetzt das spezifische Stück Me, Myself and I wird im Moment, glaube in Zürich nicht vorgeführt, aber es hat noch ein paar Daten in anderen Städten und vielleicht kommen dort auch noch mehr dazu. Aber die Compagnie Bouffe-Papier hat eben auch noch ein anderes Stück, das heisst Apocalypso. Und das ist eine Co-Produktion mit der Compagnie Tête de Mule von Frankreich. A.
G.
E.
N.
D.
A.
Agenda.
Agenda. Recht einen Jingle reingesneakt, weil ich schon weiss, was kommt.
Genau, also jetzt ist sozusagen der Agenda-Teil von diesem Tipp. Und zwar Apocalypso von der Compagnie Bouffe-Papier wird aufgeführt auf dem Parkplatz. Allerdings noch nicht gerade jetzt sofort, sondern im Juni, am 15., 16., 17. Juni wird das Stück vorgeführt. Das ist so, es geht so um ein Jahrmarktspektakel, wo irgendwie auch einen Weltuntergang darstellt. Und es ist auch so ein verrücktes Stück, was so viel passiert die ganze Zeit. Also es ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam und eben auch grotesk, genauso wie das vorherige. Es ist so kabarettistisch, grotesk, poetisch, subversiv. Und es lohnt sich mega fest, das zu schauen. Sie haben auch immer so ganz schöne Stimmung, die sie mit aufbauen. Das ist wirklich so wie so ein Theaterfestival, ein bisschen mit einem riesigen alten Bühnenwagen und so einer Bar noch zusätzlich und so. Also könnt das schauen. Apocalypso von Bouffe-Papier auf dem Parkplatz.
Cool, cool. Ja, ich gehe sicher schauen, ganz bestimmt. Ich habe noch einen Agenda-Tipp anschliessend zu das, was ich letztes Mal habe ich erzählt von der Sukkulentensammlung und der Königin der Nacht. Und jetzt habe ich aber herausgefunden, dass etwas viel Krasseres passiert in der botanischen Welt. Nämlich bald wird die Blüte vom Titanwurz blühen.
Titanwurz?
Titanwurz heisst, sie ist jetzt schon 143 cm gross, also fast 1,5 Meter. Und auch schon so ein bisschen rötlich angefärbt. Das heisst, sie wird bald sich öffnen. Und was passiert, wenn sie sich öffnet, ist, dass sie dann ein mega grusiger, assig, faulig riechender Geruch verströmt. Aber es ist mega krass, weil es passiert hat nur so alle 4-5 Jahre. Und jetzt hat sie das letzte Mal geblüht, vor 4 Jahren. Also auf der Botanischen Garten hat auch einen Livestream darüber, wenn sie blüht. Und wenn sie dann blüht, also vielleicht heute oder morgen oder übermorgen, es muss passieren in den nächsten Tagen, sie macht es mega spannend, dann hat der Botanische Garten bis am 9 Uhr offen, dass man das auch anschauen kann.
Und eben, falls man sozusagen den Menschenstrom zu der Titanwurzblüte fürchtet, kann man das auch auf dem Livestream in dem Fall nachschauen.
Ja, das
ist natürlich nicht das Gleiche mit der völlig ausgeschüttete Geruch.
Mega Untergeruch. Aber es sieht wirklich auf den Fotos auch schon imposant aus, die Blüte.
Siehst du, du bist ganz aufgeregt. Ja, machen wir doch einen Ausflug im Botanischen Garten. Bin ich eh schon lange nicht mehr gewesen. Und ihr doch hoffentlich auch. Ich habe noch einen letzten Agenda-Hinweis für euch, bevor wir uns dann da verabschieden mit Obacht. Und zwar, wir haben schon vielmal darüber berichtet, über den Audio-AG Meets Radio Lora. Und zwar haben wir den Donnerstag am 25. Mai, also morgen. ist ja schon morgen. Der dritte Teil von dieser Lesungsserie. Morgen redet Samira Elmawi und Jane Schindler vom Audio-AG über die Texte, die auf dem Audio-AG zu hören sind. Genau, also man kann das auf der Webseite fremdzuhause.ch kann man so einen Audio-AG sich generieren lassen, wo verschiedene SchriftstellerInnen Texte dazu beitragen haben, wo man dann sich zu Gemüte führen kann, wenn man den Spaziergang macht. Genau. Und
ist schon der zweitletzte Veranstaltung. Ja.
Genau. Die letzte werden wir dann vom About Us Festival ausmachen, von Albis Rieden. Kommt doch vorbei, kommt auch eben morgen vorbei. Wir freuen uns über HörerInnen da live und sonst könnt ihr euch auf Radio Lora dazuschalten. Es wird live übertragen am 6 Uhr, entweder da bei uns im Innenhof oder bei euch zu Hause auf dem Sofa.
Ja, danke vielmals für den Agenda-Tipp, der letzte. Dann kommen wir langsam zum Abschluss an diesem schönen Morgen. Es hat mich mega gefreut, mit dir zusammen im Studio zu sein. Hat Spass gemacht. Das zweite ist einfach viel cooler.
Ja, natürlich. Also allein ist wirklich hart. Ja, wir hören zum Abschluss ein Lied, wo jetzt eher wieder die Nacht ein bisschen verabschiedet, sagen wir so. Ja. Es geht, glaube ich, um eine schlaflose Nacht. Ein sehr künstlerischer Videoclip von Billy Bird, La Nuit. Tschüss zusammen.
Voll kämpferischer Menschen und unter ihnen rollt der Lurabus und berichtet live aus der Bewegung für die Bewegung. Zu unserem 40-Jährigen ist es Zeit, einen eigenen Bus anzuschaffen mit eingebautem Studio. Hilf uns dabei, unser Crowdfunding läuft. Lasst uns gemeinsam Kämpfe verbinden und Isolation durchbrechen. Spende jetzt auf studiobus.lora.ch und hilf uns, Stimmen von der Straße direkt zu teilen.